zuerst möchte ich jetzt in Philippa euch ein bisschen zeigen. Der Philipperbrief ist ein sehr, sehr schöner Brief und ich habe mir heute gedacht, also es ist zu schade, den Philipperbrief einfach zu überfliegen. Da bräuchte man ungefähr 8 Stunden, um den Philipperbrief gründlich durchzuarbeiten. So, was ich jetzt also tun möchte, ist zeigen, dass wie hier Paulus einer Gemeinde in lieblicher Weise zum Ausdruck bringt, wie schön es ist, ein gemeinsames Dienen am Evangelium. Man spürt hier aus diesem Brief die Zusammenarbeit der Philipper und des Paulus. Gleichzeitig auch gibt es da Ermahnungen, Aufrufe, treu zu sein und Leiter zu machen. Es gibt auch negative Beispiele und es gibt positive Beispiele. Also ich zeige jetzt mal, wir gehen jetzt mal ein bisschen durch. In Philipper 1, Vers 3 sagt Paulus, dass er Gott dankbar ist, immer wenn er an die Philipper denkt und er betet gerne für sie, Vers 4, wegen ihrer Gemeinschaft mit dem Evangelium. Das heißt, die Philipper haben ein Anliegen, an demselben Evangelium zu arbeiten wie Paulus. Vom ersten Tage an, seit er sie kennt, bis jetzt, Vers 5. Und er ist überzeugt, dass der Herr, der jetzt hier dieses gute Werk unter den Philippern angefangen hat, indem sie so emsig sind für die Sache des Evangeliums, dass er das auch zum Ziel führen wird. Weil er die Herzenshaltung der Philipper sieht, und das ist ein gutes, verheißungsvolles Zeichen, dann wird der Herr auch ganz sicher hier sein Werk zu Ende bringen mit den Philippern bis zu dem Tag Christi. So wie es recht ist für mich, Vers 7, so wie es recht ist für mich, diese Gesinnung zu sein im Blick auf euch alle, weil ich euch im Herzen habe. Er ist so glücklich, er ist fröhlich über die Philipper, er trägt sie im Herzen, weil er sieht ihren Eifer für das Evangelium. Und deshalb ist es auch richtig, dass er so denkt, dass der Herr wirklich sie auch zum Ziele bringen wird, bei so guten Voraussetzungen. Ja. Die sind gar nicht wie die Hebräer-Christen, die im Begriffe sind, abzufallen vom Herrn und so weiter und sich die Liebäugeln überhaupt den Herrn fallen zu lassen. Im Gegenteil. Wir haben gekämpft, mit Paulus mitgekämpft und sie sind immer noch ganz mit ihm. Und er sagte, weil ich euch im Herzen habe, in meinen Fesseln und bei der Verteidigung und Bekräftigung der guten Botschaft, seid ihr alle Teilhabende zusammen mit mir an meiner Gnade. Also die Philipper nehmen teil an Paulus und an allem, wie es ihm ergeht. Vers 8, Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, mit dem Herzen Jesu Christi. Und um dieses bitte ich, Vers 9, dass eure Liebe noch mehr und mehr in Erkenntnis und allem Wahrnehmen reich werde, damit ihr prüfen und unterscheiden möget, was vorzuziehen sei, damit ihr für den Tag Christi durchleuchtet seid, oder ja, also rein seid und fleckenlos, unversehrt. Vers 11, voll von Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus erwachsen, zur Verherrlichung und zum Lobe Gottes. Man spürt, die Philipper wollen dem Herrn dienen. Und der Paulus ist im Gefängnis. Und sie haben einen Mann geschickt, einen Epaphroditus, der sollte ihnen eine Geldgabe, eine Unterstützung überbringen. Und der Epaphroditus kam dann unter viel Strapazen endlich nach Rom und hat dann den Paulus besuchen können und ihm auch die Gabe überbringen können. Und dann in Vers 12 spricht er von diesem Kampf, den er hat im Evangelium, im Kampf für das Evangelium, von dem, wie es ihm ergeht in diesem Kampf. Aber ich will euch in Kenntnis setzen, Brüder, dass es durch meine Umstände mehr zum Vorstoßen der guten Botschaft gekommen ist, sodass meine Fesseln offenbar geworden sind als Fesseln in Christus, und zwar im ganzen Prätorium, das ist das Ratshaus, das Richthause, und bei den übrigen allen. Und die Mehrzahl der Brüder, da sie im Herrn Vertrauen haben durch meine Fesseln, umso kühner es wagt, das Wort Gottes ohne Furcht zu sagen. Durch das gute Beispiel von Paulus sind also viele Christen in Rom sehr mutig geworden, das Evangelium zu verkündigen. Weil Paulus sich nicht geschämt hat, haben sie sich auch nicht geschämt für das Evangelium. Er war ein Vorbild gewesen. Und das hat dem Evangelium, dem Vorwärtskommen des Evangeliums sehr gut getan. Sie haben freimütig den Herrn Jesus bezeugt. Vers 15, für wahr, etliche verkünden Christus auch aus Neid und aus Streit, aber etliche tun es auch aus guter Gesinnung. Die einen verbreiten die Botschaft des Christus aus Streitsucht, nicht aus reinen Beweggründen. Sie meinen dabei, meinen Fesseln Bedrängnis hinzuzufügen. Die anderen aber aus Liebe, wissend, dass ich hier zur Verteidigung der guten Botschaft hingestellt bin. Also die einen verkündigen das Evangelium und die anderen verkündigen das Evangelium. Wenn er das Evangelium verkündigt wird, das ist ihm wichtig. Aber der eine tut es zwar mit negativen Nebengedanken und mit negativen, als nicht reinen Beweggründen, aber die anderen, die tun es aus Liebe. Sie dienen wirklich aus Liebe. Vers 18, was denn? Gleichwohl wird in jeder Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündet. Christus wird verkündet, das ist ihm wichtig. Christus als gute Botschaft wird verbreitet. Und in diesem freue ich mich, ja, ich werde mich auch freuen. Also, man spürt hier seine Freude, einerseits an den Philippern, aber auch seine Freude, dass sein Beispiel, sein Vorbild in Rom, sein Mut, weil er so mutig war, hat andere angereizt, das Evangelium weiterzutragen. Es ist ein Kampf für das Evangelium. Und dann Vers 27, weiter unten, Kapitel 1, Vers 27, ruft er dann die Christen von Philippi auf, führet den Lebenswandel als Glieder eines Gemeinwesens in einer Weise, die der guten Botschaft des Christus würdig ist. Also man könnte auch übersetzen, wandelt würdig der guten Botschaft des Evangeliums. Damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammenringt, also kämpft, in den Glauben an das Evangelium. Also die gute Botschaft des Evangeliums, für das sollen sie kämpfen und sie sollen hier in Einmütigkeit dafür kämpfen. Also was dem Paulus hier so wichtig ist für die Philipper ist, dass sie diesen Kampf mit einem Herz und einer Seele, dass sie ausgerichtet sind, das Evangelium, für das sind wir da. Ihr seid hier in Blankenheim für das Evangelium da. Und es ist vielleicht nicht so, dass ihr jeden Tag auf die Straße geht und sagt, Leute, hört das Evangelium. Die Leute kennen euch mittlerweile. Die Leute, eure Nachbarn kennen euch und viele kennen euch. Das spricht sich ohnehin herum. Aber hier ist es wichtig, dass man ein heiliges Zeugnis hinsetzt und die Gemeinde kann sich sehr stark gegenseitig motivieren, wie ein Mann für dieses Zeugnis dazustehen. Dass sie sehen, diese Christen, die leben wirklich, was sie sagen. Das ist ein starkes Zeugnis. Und dann darf man hier und da, wo der Herr es schenkt, darf man auch dann natürlich auch mündlich das Evangelium verkündigen. Vielleicht gibt es gute Gelegenheiten. Der Herr schafft schon die Gelegenheiten. Er sagt also, wandelt würdig oder führt euren Lebenswandel würdig des Evangeliums und steht fest mit einer Seele, mit einem Herzen, eine Seele im Glauben an das Evangelium. Vers 28. Und lasst euch nicht einschüchtern von den Gegnern, was ihnen ein Anzeichen des Verderbens ist, euch aber des Heils und dieses von Gott. Hier war also auch Widerstand in Philippi, waren einige, die gegen die Christen gearbeitet haben. Vers 29. Weil es euch geschenkt wurde, euch wurde es geschenkt, für Christus, nicht nur zu glauben an ihn, sondern auch das Leiden für ihn. Also das ist ein Vorrecht, das euch der Herr geschenkt hat, dass ihr für ihn leiden dürft. Vers 3, Vers 30. Wobei ihr dasselbe Ringen habt, wie ihr es in mir gesehen habt und nun hört. Also Die Philippa sollen ermutigt werden, weiter zu kämpfen und auch das Leiden auf sich zu nehmen. Und Paulus soll ihnen eine Ermutigung sein, sein Vorbild soll ihnen weiterhin auch eine Ermutigung sein. Kapitel 2. Gibt es also irgendeinen Aufruf und Trost in Christus? Gibt es tröstlichen Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeiten und Erbarmungen? So macht meine Freude völlig damit, dass ihr derselben Gesinnung seid, dieselbe Liebe habt, in der Seele verbunden seid und auf eines bedacht seid, auf das eine, ja, auf eine Sache bedacht seid, nämlich auf die göttliche. Vers 3. Nichts aus Streitsucht oder Lehre, Ruhmsucht tut, sondern in einer demütigen Gesinnung einer den anderen höher achtet als sich selbst. Jeder gebe Acht nicht nur auf das eigene, sondern jeder auch auf das der anderen. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Also er ermutigt sie jetzt zu einer christlichen Gesinnung, zu einer christusähnlichen Gesinnung, in diesem ganzen Kampf, aber er ermutigt sie auch, dass sie weiterhin mit einer Seele, mit einem Herzen, also Einmütigkeit, daran da kämpfen. Und der Herr Jesus war ja das gute Vorbild. Der Herr Jesus soll ihr Vorbild sein, wie er sich erniedrigt hat. Er ist diesen weiten Weg nach unten gegangen und Gott hat ihn erhöht. Und so sollen jetzt also auch die Philipper ermutigt sein. Und dann bringt er in Kapitel 2, ab Vers 16, bringt er das Beispiel von Timotheus. Er sagt jetzt, schaut euch mal den Timotheus an. Vers 19. Ich hoffe im Herrn Jesus, Timotheus rasch zu euch zu schicken, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich eure Umstände erfahren habe, denn ich habe niemanden, der so eingestellt ist, der sich mit rechter Sorge eurer Umstände annehmen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Er sagt, schaut, wir haben so viele Leute hier, die sind egoistisch und suchen ihren eigenen Vorteil. Aber Timotheus, der sticht heraus als eine Ausnahme. Das ist einer, der wirklich nur für den Herrn sorgt. Nur für die Sache des Herrn. Der bezahlt den Preis echter Hingabe und echter Nachfolge. Und er stellt jetzt den Timotheus als positives Beispiel hin, in diesem Kampf und in diesem Dienst für das Evangelium. Vers 21, sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist, aber seine Bewährung kennt ihr. Das heißt, ihr wisst, was er für ein erprobter Mensch ist. Er hat sich bewiesen als einer, der wirklich gedient hat. Vers 22, aber seine Bewährung kennt ihr, dass er wie ein Kind für den Vater zusammen mit mir gedient hat für die gute Botschaft. Und das Wort, das hier steht, gedient hat, heißt im Griechischen eigentlich Sklavendienst geleistet hat. Also den Dienst eines Leibeigenen. Er hat so als Sklave Jesu Christi für das Evangelium hat er gedient. Warum schreibt er das? Weil er die Philipper noch mehr anstacheln will, anreizen will, zu einem hingebungsvollen, hingegebenen Dienst. Aber Vers 23, diesen hoffe ich also sofort zu schicken, wenn ich meine Angelegenheiten weitersehe. Vers 24, ich bin aber überzeugt in dem Herrn, dass ich selbst auch rasch kommen werde. Und jetzt in dem nächsten Abschnitt, Vers 25, bringt er ein zweites Beispiel, ebenfalls ein positives Beispiel, das ist Epaphroditus. Ich erachtete es aber für nötig, Epaphroditus, meinem Bruder und Mitwirkenden und Mitstreiter, aber euren Gesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu schicken, da er sich nach euch allen sehnte und sehr bekümmert war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tode nahe. Gott war ihm jedoch barmherzig. Aber nicht nur ihm, sondern auch mir, damit ich nicht Betrübnis auf Betrübnis haben müsse. Umso eiliger habe ich ihn geschickt, damit, wenn ihr ihn wieder seht, ihr euch freut und ich umso unbetrübter bin. Nehmt ihn also bei euch auf im Herrn mit aller Freude. Also er bringt hier das positive Beispiel von von Epaphroditus, der sein Leben hingegeben hat, als er nach Rom kam. Der ist schwer krank geworden, die Reise war ihm offensichtlich sehr beschwerlich. Er war wahrscheinlich vielleicht schon von schlechter Gesundheit. Und jetzt ist er noch todkrank geworden. Und das hat er alles gemacht, weil er eine Gabe der Philipper an Paulus überbracht hat. Und Epaphroditus hat nur eins gedacht: Jetzt bin ich so krank geworden, hoffentlich erfahren die Philipper nichts davon. Denn er wollte nicht, dass die Philipper erfahren, wie schlecht es ihm geht, dass er Gesundheit geht. Er wollte nicht, dass die Philipper traurig sind, weil der Epaphroditus jetzt sich so gewagt hat, so eine beschwerliche Reise zu unternehmen und dann so knapp an den Tode herankam. Das wollte er nicht, aber die Philipper haben es irgendwie erfahren. Ja? Und dann war er traurig, dass die Philipper das erfahren hatten, dass er krank geworden ist wegen ihnen, wegen ihrem Dienst, den Dienst, den er ihnen abgenommen hat. Und Paulus schreibt ihnen jetzt zurück, dass sie ihn aufnehmen sollen und dass sie solche Leute in Ehren halten sollen. Vers 29. Weil er wegen des Werkes Christi dem Tode sehr nahe kam, weil er seine Seele gering achtete, damit er auffülle euren Mangel an Dienst für mich. Der heißt praktisch, Epaphroditus hat den Dienst übernommen, den die Philipper tun sollten. Er hat diesen Dienst übernommen, indem er diese Gabe überbracht hat. Also hier zwei positive Beispiele in Bezug auf Dienen. Dienen für das Evangelium, dienen für den Herrn. Und dann in Kapitel 3 haben wir das positive Beispiel von Paulus. Er sagt hier, zuerst noch lese ich in Kapitel 3, Vers 3, wir sind die rechte Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen, Gottesdienst leisten und uns in Christus Jesus rühmen und uns nicht auf das Fleisch verlassen. Er sagt, er könnte sich ja auch aufs Fleisch verlassen, aber das will er nicht. Nicht auf die irdischen Vorzüge will er sich verlassen. Vers 7. Das jedoch, was mir ein Gewinn war, das habe ich Christi wegen für Verlust geachtet. Ja, und mehr. Ich bin dabei, alles für Verlust zu achten, wegen des übertrefflichen Vorzuges, Jesus Christus zu kennen, meinen Herrn. Deswegen ich alles verloren habe und ich achte es. Und ich achte es dafür, Unrat zu sein, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde und so weiter. Also hier sieht man, was hat er für ein Herz für den Herrn, und er stellt sich selber hier als positives Beispiel dar. Vers 14, ich jage dem Ziel entgegen, dem Siegespreis des von oben ergangenen Rufes Gottes in Christus Jesus. Vers 15, so viele also, die reif sind, also die jetzt sich als reife Christen erachten, die sollten diese Gesinnung haben. Genau die gleiche Gesinnung wie Paulus. Und Paulus hat die Gesinnung wie Jesus. Und Timotheus und Epaphroditus auch. Vers 15 in der Mitte. Und wenn ihr in etwas anderes gesinnt seid, wird Gott euch auch dieses offenbaren. Wenn ihr nicht diese Gesinnung habt, dann wird Gott euch das zeigen. Wenn ihr nicht diese hingegebene Gesinnung habt, wird Gott es euch zeigen. Er ist ermutigt, dass auch bei den Philippern gab es vielleicht auch einige, die haben halt nicht so sehr gedient und nicht in dieser Gesinnung gedient wie Paulus. Und dann sagt er, dass Gott wird ihnen das offenbaren. Gott wird ihnen das aufdecken. Möge das der Herr auch bei uns tun, wenn wir in einer, oder wenn wir jemanden kennen oder wenn wir selber nicht so motiviert sind, dem Herrn zu dienen. Möge er das bei uns offenbaren und dann bekennen wir die Sünde und sagen, Herr, ich möchte dir wieder neu dienen, mit ganzer Frische. Vers 16, doch wozu wir gelangt sind, also zu der Gesinnung, die wir schon haben, da sollte es unser Bestreben sein, uns nach demselben Maßstab auszurichten und derselben Gesinnung zu sein. Werdet meine Nachahmer, Brüder. Also, sie sollen Paulus zum Vorbild haben, zum Vorbild nehmen. So geht es dann weiter. Also, es gibt da einige, Vers 18, die sind Feinde des Kreuzes. Vers 19, deren Ende ist das Verderben und deren Gott ist ihr Bauch. Die dienen also ihrem Bauch und nicht dem Herrn. Das gibt es immer wieder. Es gibt Christen, die dienen letztlich nur sich selber. Und das tut ihm sehr leid. Wer diese Leute hier sind, weiß ich nicht. Ob das echte Christen sind oder ob das Mitläufer sind oder vielleicht sogar falsche Lehrer sind. Wahrscheinlich das Letztere. Und in Kapitel 4, daher meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht auf diese Weise fest in dem Herrn. Und dann in Kapitel 4, Vers 2 erwähnt er zwei Schwestern, die Schwierigkeiten hatten miteinander, aber die eigentlich Kämpfer für das Evangelium waren. Das heißt, die waren Dienerinnen, die zwei Schwestern. Die eine heißt Syntyche und die andere heißt Euodia. Syntyche und Euodia. Euodia rufe ich auf. Euodia heißt Wohlgeruch. Hoffentlich war sie wirklich ein Wohlgeruch dort in Philippi. Euodia rufe ich auf und Syntyche rufe ich auf, derselben Gesinnung zu sein im Herrn. Die brauchten eine Ermahnung. Und zwar öffentliche Ermahnung. Im Brief, könnt ihr euch vorstellen, der Brief wurde vorgelesen. Der Paulus, der Apostel, schreibt der Gemeinde einen Brief und dann steht ein Bruder da vor der versammelten Gemeinde und sagt, Geschwister, hört, der Paulus hat uns einen Brief geschrieben. Und dann liest er und plötzlich hört die Euodia und die Syntyche, die sitzen da und haben ein bisschen Streit untereinander und dann plötzlich hören sie ihren Namen. Sie sollen die gleiche Gesinnung haben im Herrn. Und ich ersuche auch dich, echter Syzygus, echter Jochgenosse heißt das. Nimm dich ihrer an, die in der guten Botschaft mit mir gekämpft haben. Sie sind gute Frauen, aber ja, auch gute Frauen können miteinander kämpfen und streiten. Zuerst kämpfen sie für die Botschaft, für das Evangelium, und dann kämpfen sie gegeneinander. Ich weiß nicht warum, sie haben sich irgendwie nicht verstanden. Aber er sagt, nimm dich ihrer an. Hilf ihnen das wieder zurecht. Zusammen mit Clemens haben sie gekämpft und mit den übrigen, die mit mir wirkten, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Hier ist eine Gemeinde, die mit dem Paulus gerungen hat für das Evangelium. Die haben sich als Diener des Herrn verstanden. Das waren nicht Stuhlwärmer in der Gemeinde. Das waren wirkliche Diener. Freut euch in dem Herrn und so weiter. Und dann in den Versen 18 und 19 noch einmal ein Beispiel von ihm, von den Philippern. Er sagt ihnen, ich habe reichlich empfangen, ich bin aufgefüllt worden, nachdem ich von Epaphroditus die Gaben von euch empfing, einen Duft von Wohlgeruch, ein willkommenes Opfer, Gott angenehm. Also er drückt seinen Dank aus für das, was sie für ihn getan haben. Auch jetzt noch denken sie an ihn und unterstützen ihn. Mein Gott wird bis zur Fülle euch alles geben, was ihr bedürft, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Also in jedem Kapitel leuchtet hier eine Atmosphäre von Hingabe, von Dienst für den Herrn hervor. Es gibt negative Beispiele, die stellt er als Warnung hin. Es gibt viele positive Beispiele, wie Timotheus und Epaphroditus und Paulus selber. Und die Philipper, die hier so treu waren mit der Gabe, dass sie ihn unterstützt haben. Das alles ist geschehen im Dienst für das Evangelium. Also hier sehen wir eine Gemeinde, die hat das Ziel, dass das Evangelium vorwärts kommt. Das muss unser Ziel bleiben, dass das Evangelium vorwärts kommt. Insofern, ich meine, wir haben jetzt nur überflogen, diesen Brief. Aber ich möchte ermutigen, schaut mal diese Gesinnung, die da aufgezeigt wird. Das große, krönende Beispiel ist die Gesinnung Jesu. Habt die Gesinnung, die Jesus Christus auch hatte. Die haben wirklich gekämpft für die Sache des Evangeliums. Sehr schöner Brief. Und wenn man nicht dient, was ist mit denen, die nicht dienen? Ich habe schon erwähnt, die sind für Paulus ein Bauchschmerzen, sind die, bereiten ihm die die dem Herrn nicht dienen. Soll ich denn gehen mit leeren Händen? Soll ich mit leeren Händen vor Jesus stehen? Sagt der Liederdichter. Ich will nicht mit leeren Händen vor dem Herrn kommen. Es wäre traurig, oder? Es wäre traurig, wenn der Herr Jesus, der so viel für uns getan hat, wenn hier Leute wären in seiner Gemeinde, so wie dieser Knecht da, Matthäus 25, der kriegt da auch das Geld seines Herrn. Der Herr verteilt sein Geld und geht auf Reisen, verteilt sein Geld an seine Knechte und er gibt jedem nach seinen Fähigkeiten. Und der eine bekommt 10 Talente, der andere 5 Talente. Also Talente, das ist eine Unsumme von Geld. Also da kann man, das ist so viel Geld, wie man gar nicht verdienen kann in einem Leben. Ganz eine riesengroße Summe von Geld. Und der verteilt das an seine Leute. Und je nach Kapazität, das ist in Matthäus 25. Und da ist einer dabei, der nimmt das Geld und denkt sich, ja, mein Herr ist ein strenger Herr. Und der will irgendwie fordern, was er nicht gesät hat, und ernten, was er nicht gesät hat, und fordert, der will mehr fordern, als er uns gegeben hat, der fordert mehr zurück. Und er sagt, wir sollen Handel treiben mit dem Geld und wir sollen da hingehen und jetzt schauen, dass sich das vermehrt. Na, ich vergrabe es unter die Erde. Und er nimmt es in sein Schweißtüchlein. Das brauchte er nicht mehr, das Schweißtüchlein, warum nicht? Er braucht ja keinen Schweiß. Er legt sich auf die faule Haut. Schweißtüchlein, und dann nimmt er das und vergräbt das in die Erde. Und dann wartet er, bis der Herr wiederkommt. Und wenn der Herr dann kommt, dann bringt ihm das Geld zurück. Da hast du das Geld. Und der Herr war gar nicht glücklich, oder? Er sagt zu ihm sogar, du böser Knecht. Matthäus 25, Vers 26. Du böser und säumiger Knecht. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht sähe, und sammle, wo ich nicht ausstreute. Du hättest also mein Geld bei den Wechseln anlegen sollen und ich hätte bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Nehmt ihm das Talent ab und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben werden und in reichem Maße gewährt werden. Aber von dem, der nicht hat, ihm wird auch das abgenommen werden, was er hat. Hier ist ein böser Knecht, der offenbart sich als einer, der seinen Herrn gar nicht wirklich gekannt hat. Ist denn der Herr wirklich ein böser Herr? Ist das wirklich? Ich meine, dieses Bild, das der Herr Jesus hier gebraucht, ist offensichtlich, dass der Herr mit dem Herrn sich selber meint, oder? Der Herr, der auf Reisen geht, ist der Herr Jesus. Und der sagt, du bist ein harter Mensch. Ist der Herr Jesus ein harter Mensch? Der ans Kreuz gegangen ist, um für die Seinen zu sterben, ist ein harter Mensch. Der hat keine Ahnung, wer sein Herr ist. Und er entpuppt sich als ein böser Knecht, das heißt als einer, der den Herrn gar nicht wirklich kennt. Und einer, dem nur das eigene Wohl wichtig ist. Hauptsache, mir geht's gut. Hauptsache, mir geht's gut. Es gibt solche Leute, ich habe das immer wieder, es gibt solche Leute, die denken in allem, was bringt mir Gewinn? Und sie werden Christen, unter Anführungszeichen, weil es ihnen Gewinn bringt. Und wenn man Ehre bekommt bei den Christen, ja, dann werde ich auch Christ, dann bekomme ich Ehre. Wenn man Geld bekommt oder Hilfsgüter bekommt, in Rumänien haben wir das erfahren, wenn man Hilfsgüter bekommt von den Christen, dann werde ich Christ, dann bekomme ich Hilfsgüter. Und sonst noch irgendwas. Das heißt, es geht immer wieder um das Denken, was ist für mich drinnen, Gutes drin. Ah, da habe ich viele Freunde. Aber dann schließe ich mich den Christen an, weil da hat man immer Freunde. Dann ist man gut aufgehoben. Das ist schrecklich. Man denkt sich, wie muss der Herr empfunden haben? Der sagt, er bekennt, er ist mein Knecht und er tut gar nichts für mich, überhaupt nichts. Vergrabt das Geld. diesen unnützen Knecht, Vers 30, tut ihn hinaus in die Finsternis. Dort gehört er hin, ganz draußen. Dort wird Weinen und Zähneknirschen sein. Dort gehört er hin. Der ist gar nicht wirklich, der ist gar nicht, der gehört nicht zu den Heiligen, die den Herrn lieben. Und weil sie ihn lieben, deshalb setzen sie sich so ein für die Sache des Herrn. Und sie bekommen so viel zurück. Man kann gar nicht denken, wie viel bekommt man eigentlich zurück. Das ist so wie bei dem Mann, der hat einen Hausverwalter. Und er sagt zu ihm, weißt du was, ich möchte jetzt, dass du mir ein Haus baust. Zu dem Hausverwalter. Und ich gebe dir hier das Geld und ich gebe dir hier die Sachen. Du verwaltest ja über mein Geld. Ne? Baust mir ein schönes Haus. Und der Hausverwalter denkt sich, naja, ich könnte ja ein großes Haus bauen mit schlechtem Material. Da kann ich mir ein bisschen Geld auf die Seite schaffen und einfach sagen, das hat halt so viel gekostet, so ein großes Haus, aber ich nehme schlechtes Material. Das sieht man ja nicht. Und dann baut er das Haus mit dem Geld seines Herrn, baut mit schlechtem Material. Und er weiß, oh, das wird ich, wenn dann der Hausverwalter, wenn dann der Hausherr kommt und ich das Haus übergebe, dann lasse ich das mit der Verwalterschaft und dann bin ich los, dann bin ich frei. Und dann baut er das Haus, das schlechte Haus, tut Geld auf die Seite und dann kommt er her, schaut sich das Haus an und sagt, nimmt den Schlüssel vom Haus und gibt ihm den Hausverwalter und sagt, weißt du was, ich habe gesagt, es ist mein Haus, aber ich wollte dir Freude bereiten. Das gehört dir. Und er gibt ihm die Schlüssel. Ich schenke dir das Haus. Und der steht da. Oh, jetzt habe ich mir ein schlechtes Haus gebaut. Beschämt, oder? Also ich möchte mir kein schlechtes Haus bauen im Himmel. Der Herr Jesus ist so, oder? Er sagt, du hilfst mir und du baust jetzt, und ich gebrauche dich. Aber du baust jetzt ein Haus für die Ewigkeit. Willst du dich ganz einsetzen? Du baust eigentlich für dich. Du baust eigentlich für dein, du bekommst den Lohn. Du baust eigentlich dein eigenes Haus. Also setz dich mit dem besten Wissen und Gewissen, mit den besten Mitteln ein. Mach's für den Herrn. Gebrauch das beste Material, den besten Einsatz. Nimm die beste Kraft deines Lebens und bau für den Herrn. Und zum Schluss kommt der Herr und beschenkt dich mehr, als du denkst. Gerade mit dem, wie du gebaut hast. Jeder baut letztlich sein eigenes Haus. Es gibt Leute, die bauen mit Stroh und mit Holz und brennbarem Material. Und es gibt andere Leute, die bauen mit Gold und mit Silber und mit Edelstein. Und ich möchte nicht, dass, wenn das Feuer angelegt wird, das Haus verbrennt. Das Haus ist das Werk, das Lebenswerk, das wir tun. Ich meine, ich rede nicht von der Errettung. Ich rede davon, wovon der Apostel Paulus geschrieben hat, in 1. Korinther 3, Vers 13. Er redet dort, Paulus sagt, wir sind Arbeiter. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Und wir bauen an einem Haus. 1. Korinther 3, Vers 5, wer ist Paulus? Wer ist Apollos? Doch nur Diener, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und das so, wie der Herr es einem jeden gegeben hat. Vers 9, wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Bau, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Nach der Gnade, die mir gegeben wurde, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, aber ein anderer baut darauf. Ein jeder sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der schon liegt. Der ist Jesus Christus. Wenn jemand auf diesem Grund Gold, Silber und kostbare Steine, Holz, Heu und Stroh aufbaut, das wird eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es deutlich machen, weil es in Feuer geoffenbart werden wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer prüfen. Also eines Tages kommt das Feuer und wird an das Haus angelegt, das wir gebaut haben. Vers 14. Wenn jemand das Werk bleibt, das er auf diesem Grund darauf gebaut hat, wird er Lohn bekommen. Wenn jetzt jemand gebaut hat mit Gold und Silber und Edelsteinen, da wird das Feuer angelegt, da wird das Feuer nicht stören. Das Feuer kann kein Gold und Silber und Edelsteine verbrennen. Aber wenn ich ein Haus gebaut habe aus Stroh und aus Heu und aus Holz und Stoppeln, dann wird das alles aufgehen. Vers 15. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, wird er Schaden leiden. Aber er selbst wird gerettet werden. Ja? Aber so wie durchs Feuer. Er selbst hat egoistisch gebaut. Er hat schon auf dem Grund gebaut. Auf dem Herrn Jesus hat er gebaut. Das war der Grund. Aber was er gebaut hat, die Art und Weise, wie er gebaut hat, eigensinnig, fleischlich, mit fleischlichen Mitteln, mit Egoismus, mit Faulheit und ich weiß nicht was. Ja. Jedenfalls, es war etwas, was nicht standhält vor dem Herrn. Also, das soll nicht geschehen. Ich muss abschließen. Jetzt komme ich zu meiner Liste doch nicht mehr. Nein, ich lese euch die Liste vor. Ich habe hier eine Liste. Was kann man eigentlich tun? Manche Leute, die sagen, ich weiß überhaupt nicht, was man tun kann. Es gibt ja gar nichts zu tun. Also hier sind ein paar praktische Dienstmöglichkeiten. Erstens, Wortbeiträge, wenn Christen zusammen sind. Bei Bibelstunden oder wo auch immer vorbereitet kommen. Bibelwort, Zeugnis, Lieder, Anliegen, Lehrvorträge. Offen sein, sich vom Herrn ein Anliegen aufs Herz legen lassen. Gäste und Besucher am Sonntag oder sonst bei Versammlungen ansprechen, mit ihnen sprechen. Übersetzen, wenn was zum Übersetzen gibt, ja, von irgendeiner Sprache in die andere. Singen, spielen, begleiten im Lied, des Liedes. Einüben neuer Lieder und so weiter. Praktische, zweitens, praktische Dienste in Verbindung mit der Sonntagsversammlung. Leute mit dem Auto abholen, mitnehmen. Schaukasten oder Gemeinderäumlichkeiten zieren, neue Ideen bringen, Blumen und so weiter. Tageslichtprojektor oder heute heißt es Beamer und so. Tische, Stühle, Leinwand, Liederbücher. Dann musikalische Beiträge, Abendmahlsvorbereitung, Vorbereitung von Liebesmahlen, Essen, wie wir das heute haben. Kochen, Aufdecken, Abräumen, Spülen und so weiter. Saalreinigung, Ausbesserungsarbeiten bei irgendwelchen Gebäuden. Büchertisch, Buchbestellung, Bücher vorstellen, Bücher empfehlen, gute Literatur weitergeben. Literatur verschenken, Traktate, Leihbücherei, Gemeindekasse verwalten, Geld zählen und so weiter. Geldüberweisungen, Tonbanddienst oder heute heißt das MP3-Dienst oder wie das heißt. Ja. Leihkassettendienst, das gibt es heute nicht mehr. Aber CD. Besuche, drittens, Besuche, Hausbesuche, persönliche, einfach Besuche machen, seelsorgerliche Hilfen geben, Seelsorge im Blick auf Ehe und Familie, Beruf, Seelsorge im Blick auf Finanzen, manche haben finanzielle Schwierigkeiten, also wie geht man mit Finanzen um? Krankenbesuche, Witwen, Waise, Gefangene und auf Kinder aufpassen, ja, Kinder hüten. Nächstes, schriftliche Dienste. Geschwister schriftlich ermutigen, Kärtchen, Ansichtskarte oder Briefe, Ermutigungsschreiben, einsamen und älteren Geschwistern Briefe schreiben, mitwirken bei seelsorgerlicher, evangelistischer Korrespondenz, es gibt Bibelfernkurse oder was immer, Trostbriefe, also Beerdigungen und so weiter, Übersetzungsarbeiten, schriftliche Übersetzungsarbeiten, missionaren Briefe schreiben, Geschwister, also Brüder, lehrende Brüder oder sonstige Schwestern irgendwo, die in der Ferne sind, ermutigen mit Briefen. Bücher schreiben, Schriften erstellen, Traktate schreiben und dann natürlich auch verteilen. Dann nächstes, evangelistische Dienste. persönliche Evangelisation, von Mund zu Mund, mit dem Nachbarn und so weiter, Freundschaftsevangelisation, Beziehung aufbauen, mitwirken bei evangelistischen Hauskreisen, Männertreffen, Frauentreffen, Frauenarbeit, Teenagerarbeit, Jugendarbeit, Kinderarbeit, christliche Zeitschriften, evangelistische Kalender, also verteilen und so weiter, Traktate schreiben, lesen, prüfen, bestellen, verbreiten, von Tür zu Tür gehen, Ausländerarbeit, singen im Altersheim, Krankenhaus und so weiter. Krankenbesuche bei Außenstehenden, also solche, die noch nicht gläubig sind, Krankenbesuche. Bei öffentlichen Büchertisch mithelfen, Freiversammlungen, Lieder vorsingen auf der Straße und Traktate verteilen, Leserbriefe schreiben, Telefonseelsorge, Gefängnisarbeit. Dann der Gebetsdienst, Gebetsanliegen sammeln, Gebetsanliegen notieren, Gebetsanliegen anschlagen, weitergeben, regelmäßigen Fürbittedienst tun, nachfragen, ob und wie das Gebet erhört wurde, Missionsgebetsstunden organisieren, vorbereiten, besuchen, mittragen, Gebetsabende, Gebetsnächte, Missionsinformationen sammeln, Missionsinformationen verbreiten, Nachrichtenbriefe versenden, Gebetsfrühstück organisieren, gibt es ja auch, dass man sich am Morgen trifft zum Beten und anschließend auch frühstückt. Gastfreundschaft, das nächste Thema ist Gastfreundschaft. Gäste zum Mittagessen oder Abendessen, also spontane Einladungen, Außenstehende und Geschwister, Alleinstehende, Familien mit vielen Kindern, die sonst kaum eingeladen werden, Leute auf der Durchreise, Fremde beherbergen, zum Essen einladen, nach der Bibelstunde Leute zum Kaffee mit nach Hause mitnehmen oder sonst wohin, ja. Ausflüge für ältere und alleinstehende Geschwister organisieren, Wohnzimmer oder Garten zur Verfügung stellen für irgendwelche Gespräche oder Gebetskreise oder sonstige Treffen. Nächstes Gebiet, helfen. Gemeindetage organisieren, mithelfen, Kranken und Gebrechlichen oder sonstigen, die es brauchen, helfen bei alltäglichen Tätigkeiten wie Putzen, Kochen, Holzhacken, Geräte reparieren, Dachdecken und so weiter. Ja. Geschwister beim Lernen in der Schule helfen, im Studium, Kinder hüten, Babysitten haben wir schon gehabt, Geburten, bei Geburten, wenn die Mutter weg ist wegen Geburt, Krankheit, Abwesenheit oder sonstigen Aktivitäten der Eltern, Kinderhüten. Überlastete Menschen in ihrer Arbeit helfen, Haushalt, Bastelarbeit, Kinderhütedienst, Gartenarbeit und so weiter. Anderen Geschwistern Gegenstände zeigen, weitergeben, wie man Dinge, die man nicht mehr braucht, anderen geben kann, die es brauchen. In Amerika heißt das Yard-Sale, hier heißt das, wie heißt das, Flohmarkt. Kinderwagen, Kinderbett, Fahrrad, Klappbett, Skiausrüstung oder was man da Leute nicht mehr brauchen, die anderen werfen es weg, wir können es verwenden oder in Geld umsetzen und das Geld dann irgendwo einsetzen. Beim Umziehen helfen, Kleider für Hilfsaktionen sammeln und verpacken und verliefern, Nachbarhilfe leisten. Dann das nächste Thema, Barmherzigkeit üben. Ältere, einsame Geschwister, Kranke, spazieren führen oder besuchen, anderen einfach zuhören, zuhören, zuhören. Sich für die Bedürfnisse anderer interessieren. Menschen, die schlecht sehen, besuchen, mit irgendwas versorgen, was sie brauchen. CDs vorbeibringen und so weiter. Dann Unterstützung der Ältesten. Verantwortliche Schreibarbeiten, den Verantwortlichen, den Hirten, Schreibarbeiten abnehmen. Helfen beim Arbeiten am Computer oder Kopieren oder Korrespondenz. Steuerliche Arbeiten erledigen. Zu Ämtern gehen und das erledigen für sie. Geldsammlungen organisieren. Für andere Länder, für arme Christen in anderen Ländern, Rundbriefe verteilen, Lektionen für die Bibelarbeit tippen oder sonstige Sachen, die getippt werden müssen und ausgedruckt werden müssen, bereit sein, sich selber ausbilden zu lassen, für Sonntagsschule, Jugendarbeit, Bibellehre und so weiter, Jugendlehre, Ideen einbringen, die man hat, bei den Ältesten einbringen und so weiter. Also, es ist ohne Ende. Es ist ohne Ende. Und manche sagen, ich weiß nicht, was man tun soll. Keine Ahnung. Gibt es irgendwas zu tun? Ich sage, es gibt viel zu tun. Wir müssen jetzt schauen, ja, was ist dran. Aber manchmal ist es gut, sich einfach mal zu informieren. Der Herr segnet das. Wenn man das alles auf einmal hört, dann sagt man, oh nein. Ja. Aber wenn man lebt, im alltäglichen Leben, der Herr gibt uns ganz einfache Dinge in die Hand und da dürfen wir ihm dienen. Jetzt habe ich so viel gesprochen. Kann jemand, will jetzt jemand von euch sprechen? Sind noch Gedanken da oder Fragen? Jetzt muss man Acht geben, dass man nicht das falsch anpackt. Nicht, oh, wir müssen. Nein, du musst überhaupt nichts. Du musst gar nichts. Es ist alles geschenkt. Alles ist geschenkt. Und wenn der Herr uns einen Dienst gibt, dann ist es auch geschenkt. Jeder Dienst ist ein Geschenk vom Herrn. Alles ist Gnade. Und wenn noch durch den Dienst noch was geschieht, dann ist es auch Gnade. Es ist alles geschenkt. Christenleben ist kein Leistungsleben. Da geht es nicht um Leistung. In der Welt geht es um Leistung. Bei uns geht es nicht um Leistung. Bei uns geht es um Liebe zum Herrn Jesus und er durch uns und wir mit ihm und er motiviert uns. Christentum ist kein, oh, jetzt muss ich, ja, dann halt rein in die Arbeit. Nein. Der Herr möchte ein Feuer entfachen im Herzen und er wünscht sich, als würde es überall schon brennen. Dazu ist er gekommen. Aber das macht er, aber er braucht ein Ja von mir. Ich sage, Herr, ja, ich möchte schon, aber ich kann nicht. Das, was du nicht kannst, das ist nicht wichtig. Hast du ein Ja? Ja, Herr, hier bin ich. Und da fängt man klein an. Und der Herr führt Schritt für Schritt weiter. Und immer im Auge behalten, das ist kein harter Herr, das ist ein gültiger, der alles gegeben hat für uns. Möge der Herr segnen, wenn wir über dieses Thema weiter nachdenken, jeder für sich. Und möge der Herr uns führen und möge er uns dahin führen, dass wir sehen, es ist alles aus Gnaden. Das Wichtigste ist, dass wir in der Stille sind, aus der Stille in den Dienst, aus dem Dienst in die Stille, ins Gebet. Nur so kann der Herr etwas zu seiner Ehre machen. Dann wollen wir hier